Ja, besser.
Als uns in der Einleitung berichtet wurde, diese Geschichte mit, da ist was nicht in Ordnung, was krank. Und dann zum Arzt zu gehen und der Arzt sagt diese entlastenden Worte, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn jetzt wirklich eine schlimme Sache vermutet wird und, ja. Und der Arzt sagt, machen Sie sich keine Sorgen. Und ich habe das mal so ankommen lassen bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre das, wenn unser Vater im Himmel, der Gott, der alle Macht hat, der unbegrenzt ist und der uns so sehr liebt, wenn doch der mal sagen würde, Helmut, mach dir keine Sorgen. Ob das auch so ankommen würde, wie wenn der Arzt sagt, machen Sie sich keine Sorgen? Sind wir mal ehrlich, ja? Da kommt diese aus, machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Und unser Vater im Himmel sagt, Helmut, sorg dich um nichts. Wow. Und wie wenig wirkt das oft? Okay, ihr Leute, ich glaube, wir brauchen mehr Glauben, oder? Also, Lukas 17, Vers 5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Mehr Glauben. Mehr Glauben. Nun, wer von euch hat schon mal beim Tauchen im Meer, wer hat schon mal getaucht im Meer? Geschnorchelt, ja. Das ist auch toll, das ist wie wenn man im Aquarium schwimmt, ja. Ja. Okay. Und wer hat das schon einmal, also jetzt, ich sage es heute nochmal, wie das da steht, zu einem Maulbeerfeigenbaum sagt, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer. Wer hat bei seinem Tauchgang schon einmal einen Maulbeerbaum eingepflanzt gesehen im Meer? Ernie? Hast du gesehen? Oh ja, okay, komm, erzähl. Also, hast du im Schlaf geschnorchelt oder warst du bei Sinnen? Nun, ist interessant, ja. Ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemand im Meer bei einem Tauchgang einen eingepflanzten Maulbeerbaum gesehen hätte. Habt ihr schon mal davon gehört? Das ist schon erstaunlich. Warum hat sich noch niemand an diesem Wunder versucht? Ein junger Mann, knapp 18 Jahre alt, war dabei, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Er bedauerte es, dass er sich ein Jahr vorher hat tätowieren lassen. Ich weiß nicht, was das für Tattoos waren. Das sagt auch nichts aus über, ist das verboten oder nicht. Um das geht es nicht. Sondern er hat es wirklich bedauert, dass er das hat machen lassen. Und immer wenn er unter der Dusche stand, diese Tätowierungen sah, und dann hat er angefangen und hat das gerubbelt und hat mit einem glaubensvollen Gebet gesprochen, Herr, nimm mir diese Tätowierungen weg. Und das hat er monatelang treu und glaubensvoll gemacht. Bis er an den Punkt kam, als er vor Gott geweint hat und gesagt hat, Gott, ich habe wirklich geglaubt, dass du mir diese Tätowierungen wegnehmen kannst. Warum machst du das nicht? Er sagte, 10 Jahre später hatte ich immer noch diese Tattoos. Herr, mehre uns den Glauben. Ich lese ein anderes Beispiel mit euch, auch aus dem Wort Gottes. Und zwar hat ein Vater seinen Jungen, der epileptische Anfälle hatte, so würden wir es heute nennen und so steht es auch in der Bibel. Und das war so schlimm, dass der Vater Angst hatte, weil öfters ist er dabei oder es steht auch mondsüchtig dran, ja, in manchen Übersetzungen, dass er manchmal ins Feuer gefallen ist, manchmal ins Wasser und er war arg geplagt, heißt es da. Und die Jünger konnten nichts tun. Und dann kam Jesus und der Mann brachte ihn zu Jesus und Jesus trieb einen Dämon aus. Und er war frei. Bevor ich die Geschichte weitermache, lasst mich kurz sagen, diese zwei Verse, die ich euch vorhin vorgelesen habe, als die Jünger kamen und gesagt haben, Herr, mehre uns den Glauben, das gibt es keinen Zusammenhang zu den Versen vorher im Kapitel und zu den Versen nachher im Kapitel. Das kommt einfach so. Ja? Jetzt hier kommt diese Geschichte und Jesus trieb diesen Dämon aus und dann traten die Jünger für sich allein zu Jesus, das verstehe ich sehr gut, und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Ihr Lieben, das hört sich für mich an wie eine Freifahrkarte im Glauben. Ja. Okay, also du schaust aus dem Fenster zwischen Rasieren und Haare waschen und da ist wieder dieses Nachbarhaus da und wenn das 10 Meter weiter rechts stehen würde, hättest du die perfekte Aussicht. Und dir fällt dieser Vers ein. Jesus hat das gesagt, wenn du zu diesem Berg, dann kann man bestimmt auch zum Haus sprechen, ja? Okay, und ich stelle mich hin und ich sage, du Haus, heb dich hinweg, ich zweifle nicht. Ich meine, Senfkorn glauben, so viel kriege ich zusammen. Ja? Das schaffe ich, ja. Ich kriege das hin, ja. Und ich gebiete, und ich weiß schon, ihr sitzt hier ganz brav da, aber im Geist sehe ich ganz genau, dass ihr so macht. Okay, alle haben gelacht. Das heißt, alle haben das gedacht. Helmut, du hast einen Vogel. Aber was? So steht's doch hier. Let's do it. Aber ja, ihr habt recht. Am Ende würde ich enttäuscht sein und mit weniger Glauben dastehen als vorher. Herr, mehre meinen Glauben. Mehre meinen Glauben. Was steckt denn wirklich dahinter? Interessanterweise stehen sowohl im Lukas als auch im Matthäus-Evangelium diese zwei Dinge über den Glauben im 17. Kapitel, also relativ weit hinten. In Matthäus Kapitel 10, also eine ganze Zeit vorher, heißt es, als Jesus seine Jünger zusammengerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben, jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Und es hat funktioniert. Halleluja. In Lukas 9, Vers 1, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und sie haben das getan. Ihr Lieben, da brauchen wir doch Glauben dazu, oder? Und sie haben das bekommen und jetzt kommen sie zu Jesus wegen einer anderen Kleinigkeit und sie sagen, Herr, mehre uns den Glauben. Ich liebe, habt ihr schon Wunder erlebt mit Gott? Ja. Habt ihr schon erlebt, dass er Krankheiten geheilt hat und ihr kennt Menschen, die Wunder erlebt haben und so weiter und ihr habt es gesehen mit euren Augen und dann seid ihr danach doch wieder an eure Grenzen gekommen? Dass es nicht geklappt hat. An diesem Punkt waren die Jünger und sie sagten, Herr, mehre uns den Glauben. Ich brauche mehr Glauben. Das Thema ist mehr Glauben. Die letzte Predigt war mehr Hoffnung, ja, am letzten Sonntag. Und davor haben wir gehört von lebt geliebt, wenn ihr euch noch erinnert. Ja. So, ich habe das jetzt rausgenommen, deswegen predige ich darüber, weil ich nächste Woche eine Hochzeit habe. Ja. Meine Tochter. Okay. Und sie hat sich diesen Text gewünscht, der so aufhört. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Also, und dann habe ich gemerkt, wow, wir müssen mehr geliebt leben. Wir brauchen mehr Hoffnung. Und jetzt, wir brauchen mehr Glauben. Mehre uns den Glauben. Man sollte meinen, dass die Jünger in der Gegenwart von Jesus, der ihnen Vollmacht verliehen hat, dieselben Werke zu tun wie er, dass sie keine Probleme mit Glauben gehabt hätten in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart. Aber dann finden wir solche Beispiele wie, dass Jesus, und er hat sie beteiligt, das Brot vermehrt hat und die Fische und sie haben es ausgeteilt und sie haben das erlebt. Und ich glaube, im gleichen Kapitel oder im nächsten Kapitel steht wieder, dass sie in einer Situation waren, wo Tausende von Menschen zusammen waren und Jesus hat gesagt, sie haben gesagt, Jesus, du musst sie wegschicken, ja. Und sie hat gesagt, gib doch ihr ihnen zu essen. Und dann sagten sie, woher soll jemand in dieser Wildnis Brot für so viele Menschen schaffen? Sag mal, sind die bekloppt oder was? Die haben es doch gesehen, die waren doch dabei, die haben doch das Brot ausgeteilt und es wurde immer mehr statt weniger. Und am Ende waren 12 Körbe übrig. Herr, mehre uns den Glauben. Obwohl Jesus seine Jünger darüber gelehrt hat, dass der Messias, der Menschensohn, leiden und sterben muss und am dritten Tag auferstehen würde, konnten sie es nicht glauben. Selbst dann, als einige von ihnen den Auferstandenen gesehen haben und gesagt, er ist auferstanden, er war mit uns unterwegs, wir haben mit ihm das Brot gebrochen. Herr, mehre uns den Glauben. Glaube ist im Übrigen, ich erinnere uns daran, und ich hoffe, ihr fangt nachher alle an zu jubeln. Glaube ist das Erste, was wir lernen auf unserem Weg mit Jesus. Durch Glauben allein haben wir Zugang zu dieser Gnade bekommen. Sind wir errettet? Epheser 2, 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Geschenk ist es. Halleluja. Glaube ist das, was rettet, was uns gerettet hat, was uns entwurzelt hat aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt hat in das Reich, hineingepflanzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Liebe, das war Glaube. Das ist das größte Wunder, Römer 10, Vers 8. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Wow! Amen. Das war einfach, oder? Wie viel Glaube hast du gehabt? Da geschieht dieses Wunder der Errettung. Und ich sage euch, das ist mehr, als wenn ein Maulbeerbaum sich entwurzelt und eingepflanzt wird im Meer, dass wir aus Machtbereich der Finsternis entwurzelt und hineingepflanzt wurden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zu Christ, zur Gemeinschaft seines Sohnes in Christus. Wir gehören zu ihm. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, Frieden von Gott. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Das muss man feiern, ihr Lieben. Wir müssen eigentlich jeden Sonntag ein Fest feiern. Wodurch wurde dieser Glaube initiiert, der dich, der mich gerettet hat? Wodurch ist er initiiert worden? Durch das Wort. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Es kam von ihm, es ging von ihm aus. Und wie geht es weiter im Glauben? In 2. Thessalonicher 1, Vers 3, da schreibt Paulus: Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder oder Geschwister, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Liebe, irgendwie gehört, glaube ich, Glaube und Liebe zusammen. Unser Glaube wird nicht wachsen, wenn unsere Liebe nicht auch wächst. Okay. Nun, ich möchte zurückkommen zu dieser ganzen Geschichte von dem jungen Mann und von dem, was Jesus gesagt hat. Und die Absicht, der Zweck des Glaubens besteht, ihr Lieben, das möchte ich jetzt, das tut mir leid, aber vielleicht fallen jetzt irgendwelche Sachen zusammen, besteht nicht darin, dass wir unseren eigenen Komfort fördern oder unsere Wünsche und Vorstellungen erlangen. Der Zweck des Glaubens besteht darin, uns dazu zu führen, dass wir das Herz Gottes erkennen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben und dann seinen Wegen vertrauen. Das, was wir hören, auf dein Wort hin, werden wir Dinge tun, die wow sind. Glaube bedeutet ganz praktisch, unseren Platz am Weinstock einzunehmen. Wir sind die Reben, er ist der Weinstock, ich in ihm und er ist in mir, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und außerhalb der Gemeinschaft, getrennt von ihm, können wir wie viel tun? Nichts. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von ihm können wir nichts tun. In Hebräer 11, Vers 1 finden wir eine Definition von Glauben. Helft mir mal, ob wir das zusammenkriegen. So ist denn der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wow, ihr seid klasse. Wart ihr alle in der Bibelschule? Ja, hier im Haus. Nun, Hebräer 11, Vers 6 gibt uns dann die Lebensanwendung davon. Darin heißt es: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Denn wir kommen im Glauben zu Gott und vertrauen darauf, dass er ist, dass er den Glauben, den Glauben derer belohnt. Das ist eine andere Übersetzung, die ihn leidenschaftlich suchen. Leidenschaftlich suchen, seine Gemeinschaft begehren, ihn erfreuen und sich mit ihm zusammen freuen, ihn anzubeten, mit ihm zu beten. Wir beten oft zu Gott, aber lass uns mal mit ihm beten. Sein Wort in uns haben, darin zu leben, so zu denken, wie er denkt, in dieser Gemeinschaft immer mehr ihm ähnlich zu werden, dass seine Ziele unsere Ziele werden. Geliebt zu leben und zu lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Johannes 15, Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Die Frage ist, ob ich dann noch will, dass das Haus vom Nachbarn 10 Meter weggesetzt wird, wenn ich so lebe. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Gemeinschaft mit ihm. Leidenschaft. Leidenschaftlich suchen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Abraham sitzt in der Hitze am helllichten Mittag vor seinem Zelt. Ich habe bestimmt so ein Überdach gehabt. Die waren damals auch nicht dumm, ja. Wir setzen uns auch nicht in die Hitze. So, da war irgendwas. Ja. Jedenfalls, er sitzt da. Und dann kommen 3 Männer. So what? Was machen die da? Ja, laufen da rum. Aber nicht Abraham. Abraham spürt und merkt, da ist Gott. Das sind nicht 3 Männer. Das sind nicht zufällig, wo kommen die her? Was wollen die jetzt von mir? Sondern da ist Gott, ihr Lieben. Ich möchte nicht wissen, wie oft wir Menschen gesehen haben und wir haben verpasst, dass da Gott drin war. Jedenfalls von ihm heißt es, dass er, sobald er sie gesehen hat, ging er ihnen entgegen, verneigte sich vor ihnen bis zur Erde. Du hast es heute Morgen schon gesagt, ich musste grinsen, ja, als du die Frage gestellt hast, was wäre, wenn Jesus jetzt hereinkäme? Ich glaube, ich würde zuerst niederfallen. Und er neigte sich vor ihnen bis zur Erde und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, das sagt er zu 3 Männern, Herr, wenn ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Da war eine Leidenschaft, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Leidenschaftliche Gemeinschaft mit Gott. Und dann fing es an mit Fußwaschung und dann ging es weiter, dass er 20 Kilogramm Mehl in Auftrag gegeben hat, davon Kuchen zu backen. Wie viel Kuchen gibt es? Ja, 20 Kilo. Ein Kalb hat er geschlachtet. Ich habe früher immer gedacht, und dann hat er sich hingesetzt, der Abraham, und hat denen 3 zugeguckt, wie die gegessen haben und bis sie dann fertig sind. Ja. Macht es Spaß? Ist das Gemeinschaft? Nein. Der Abraham hat mitgegessen und die Sarah auch. Und noch ein paar andere, die haben miteinander gegessen, Gemeinschaft gehabt, sich gefreut. Die haben Dinge ausgetauscht. Das war eine super Sache. Das Herz hat sich miteinander verbunden. Und Gottes Herz hat sie mit seinem Herz verbunden. Sein Herz mit Gottes Herz. Und dann in dieser Atmosphäre, wo Abraham jetzt schon 24 Jahre gewartet hat, bis zu diesem Zeitpunkt, ja, dass die Verheißungen Gottes sich erfüllt. Und dann hat der Herr gesagt, Abraham, ich komme in einem Jahr wieder. Und dann wird die Sarah ein Baby auf dem Schoß haben. Wow. Und dann in dem heraus ist der Herr weitergezogen und Abraham hat gesagt, ich gehe mit. Ich gehe ein Stück mit. Und irgendwann hat der Herr gesagt, ich kann doch nicht das, was auf meinem Herz ist, was ich tun muss, was ich jetzt tun werde. Ich kann es doch meinem Freund Abraham nicht verheimlichen. Ich muss ihm das sagen. Und dann hat Gott sein Herz mitgeteilt mit dem Abraham und hat gesagt, Abraham, ich bin auf dem Weg nach Sodom und Sodom wird zerstört werden. Und Abraham, er hat in dieser Gemeinschaft ist seine Liebe geweckt worden zu wildfremden Menschen in Sodom, zu bösen Menschen. Er hat gesagt, aber Herr, musst du die ganze Stadt umbringen, wenn doch wenigstens 50 da wären, 50 Gerechte. Und er hat gesagt, dann mache ich es nicht. Und wenn es bloß 45 sind, mach ich es auch. Und 40 und 30 und 20 und 10. Was hat der Herr gesagt? Wenn ich 10 Gerechte finde, mache ich es nicht. Ihr Lieben, der Herr will uns hineinnehmen, mit hineinnehmen, in sein Vertrauen ziehen, in das, was er tut. Das ist mehr Glauben. Und das entsteht durch Gemeinschaft mit ihm, durch ein leidenschaftliches Suchen mit ihm. Mehr Glauben entsteht in seiner Gegenwart. Wenn ihr genau hinguckt, Jesus hat den Jüngern das nicht, er hat die Frage gar nicht geantwortet, wo er gesagt hat, Herr, bitte mehre uns den Glauben. Er hat ihnen nicht die Hände aufgelegt und hat gesagt, more, 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 mehr Glauben, ja. Hat er nicht gemacht. Er hat nur das gesagt, was danach nie jemand wirklich gemacht hat. Das ist interessant. Ich gebe euch ein zweites Beispiel. Ihr Lieben, aber merkt euch das, diese Gemeinschaft, diese Leidenschaft, dieses leidenschaftliche Suchen Gottes, nicht die Antwort suchen von, sondern das leidenschaftliche Suchen Gottes. Und er lässt uns teilhaben. Er nimmt uns mit rein. Und ihr Lieben, aus diesen Zeiten werden Wunder geschehen. Mehr. Mehr. Die zweite Geschichte, und die ist genauso wichtig. In 2. Samuel 12, Vers 1 steht es. David hat alles verbockt. Er hat alles aufs Spiel gesetzt und er hat verloren. Er hat einen Ehebruch begangen, hat einen Mord begangen aus niedrigen Beweggründen. Er hat gelitten wie ein Hund. Er sagt über diese Zeit, als ich es verbergen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Dem ist richtig dreckig gegangen. Und dann kommt Folgendes, 2. Samuel 12, Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David und er kam zu ihm und sagte zu ihm, er legt ihm einen Gerichtsfall vor, dass er ihn entscheidet. Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge und der Arme hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es. Es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, in seinem Schoß schlief es ein. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Was David nicht wusste, ist, dass er hier gerade sein eigenes Todesurteil ausgesprochen hat. Darauf antwortete Nathan, du bist dieser Mann. Du bist dieser Mann. Und jetzt pass auf, das geht wirklich genau so die Geschichte weiter. Ich habe nichts ausgelassen. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Strafe hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Wie? So einfach. So einfach kommt er davon. Du bist der Mann. Ich habe gesündigt. So sagt auch der Herr. Nicht Nathan hat das gesagt. Nathan spricht im Auftrag Gottes. Deine Sünden sind hinweggetan. Du wirst nicht sterben. aus dieser Gottesbegegnung, die David hier gerade erlebt, eine schlagartige Vergebung, die er auch schlagartig annahm, weil jeder, der es nicht annimmt, wäre blöd. Schreibt er dieses Lied. Schaff in mir, oh Gott, ein reines Herz. Was? So einfach kriegt man kein reines Herz, wenn man sowas getan hat. Ihr Lieben, mir geht's, glauben wir das Wort. Wenn der Herr sagt, dir sind deine Sünden vergeben, glauben wir das. Wenn er sagt, mach dir keine Sorgen, glauben wir dem Arzt mehr, wie wenn es Gott sagt. Versteht ihr? Und ihr Lieben, in dieser Begegnung, beide Begegnungen sind von Gott ausgegangen. Gott sehnt sich so sehr nach Gemeinschaft mit uns. Er will sich uns mitteilen. Gott will uns so sehr berühren in den tiefsten, tiefsten Nöten, in der größten Verlorenheit, auch wenn wir schon gerettet sind, war der David verloren. Ich meine damit nicht, dass er nicht in den Himmel kommt, aber er war verloren in der Sünde. Er hat sich wieder verirrt, verstrickt. Und das ist Leiden, ich sag's euch. Das ist schlimm. Aber, ihr Lieben, glaube, wenn der Herr sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Schlepp das doch nicht 10 Jahre rum oder ein ganzes Leben lang. Deine Sünden sind vergeben. So spricht der Herr. Ich sage, das ist nicht einfach nur so. Der Herr spricht es jetzt so. Deine Sünde ist vergeben. Schaff in mir, oh Gott, ein reines Herz, sagte er. Das ist Glauben. Das ist mehr Glauben. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist Glauben. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Was bildet er sich ein? Ja, nein, er bildet sich nichts ein. Erfreue mich wieder vor deinem Angesicht. Ihr Lieben, das ist so der Hammer. Lass dich nicht vom Feind jahrelang unter der Grasnarbe spazieren gehen, sondern sei in der Gegenwart Gottes, der dir alle deine Sünden vergibt. Und dich wiederherstellt. Ich möchte euch bitten, dass ihr eure Augen schließt. Wir sind in einer Begegnung mit Gott. Das ist nicht anders wie bei Abraham, wo Gott begegnet ist durch diese 3 Männer. Oder David, wo er meint, er hätte einen Gerichtsfall gerade zu entscheiden. Und jetzt kommt der Prophet Nathan. Aber es ging um eine Gottesbegegnung mit ihm. Und ihr Lieben, hier ist Gott an diesem Ort, um dir zu begegnen, um dir neue Leidenschaft zu geben, um seine Verheißungen dir gegenüber wieder zu erwecken, zu beleben. Dazu gehört unter anderem, sorg dich nicht. Mein Kind, sorg dich nicht. Mehr glauben. Glaub einfach dieses Wort. Das ist so riesig und es wird dein Leben für immer verändern. Das Wort ist gekommen. Das ist die Botschaft des Glaubens, die wir predigen. Es kommt aus dem Wort Gottes. Sorg dich nicht. Der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle Überlegungen. Soll dein Herz, deine Sinne, deinen Verstand bewahren in Christus Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Herr, erweck die Leidenschaft zu deinem Wort, dass wir dein Wort immer wieder sehen und dass es ausrichtet und ausrichten kann, weil wir es glauben, wozu du es gesandt hast. Der dir alle deine Sünden vergibt. Er will dich erfreuen. Erfreue mich wieder. Er will dir die Sicherheit geben, dass wenn du deine Sünden bekennst, er treu und gerecht ist, dass er vergibt und dich reinigt von aller Sünde, ein reines Herz. Und zwar so schnell. Er will unsere Leidenschaft erwecken, dass er uns beauftragen kann. Dinge, die er in dein Leben hineingegeben hat. Gaben, Worte, Erlebnisse, Erfahrungen, die du im Glauben gemacht hast und die du im Glauben aussprichst und das Leben von anderen Menschen verändert. Ja, er rettet. Empfangt. Empfangt das, empfangt das, empfangt das, empfangt das. Es geht nicht nur um dich selbst. Es geht um dich und die Menschen, die du liebst, wo du neue Liebe bekommst, wo dein Herz entfacht wird. In der Familie, zu den Nachbarn, zu den Menschen, denen du begegnest, zur Arbeitsstelle, wo du plötzlich deinen Arbeitskollegen mit Gottes Augen sehen kannst und wie sehr er ihn liebt und der Herr dich teilhaben lässt an dieser Liebe zu ihm. Danke, Herr, dass das hier ein heiliger Ort ist, wo du uns begegnest und unsere Leidenschaft wächst und wir dir alles zutrauen. Amen. Amen. Die Uli ihre Augen wieder aufmacht.